NDR Info. Redezeit.
Altbau, drei Zimmer, 65 Quadratmeter, begehrter Hamburger Stadtteil, Kaltmiete 820 Euro. Das habe ich heute Mittag in einer Online-Anzeige gelesen und dieser Preis, das ist schon eine Ansage. Trotzdem stehen viele zur Besichtigung Schlange. Könnte man auch so auf andere beliebte Orte in Norddeutschland übertragen. Wohnungsnot in den Städten, wie lässt sich der Mangel beheben? Darüber möchte ich mit den Gästen diskutieren in der Redezeit auf NDR Info. Ich bin Jessica Chmura und wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Und natürlich können Sie auch mitdiskutieren. Erzählen Sie uns, wie kompliziert oder auch vielleicht wie einfach es war, Ihr Zuhause zu finden. Oder bringen Sie Ideen ein, was wir gegen Wohnungsmangel tun könnten. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Schreiben geht aber auch. Ein Formular finden Sie unter ndr.de/redezeit. Und unser Reporter Thomas Christes, der hat in der Innenstadt in Hannover vorab schon mal gefragt, was braucht es, damit jeder ein bezahlbares Heim findet? Hören wir uns mal die Antworten an.
Mehr Wohnraum anbieten, der günstiger ist, ist ja klar. Und eben mehr bauen, was die Leute sich denn auch leisten können.
Günstigere Grundstückspreise, Subventionen und ähnliches.
Dann sollten die neu bauen, die Wohnungsbaugesellschaften, würde ich vorschlagen. Günstiger Wohnraum auch innenstadtnah für Leute, die eben nicht zu den Topverdienern gehören.
Ja, ich denke, dass man mit gutem Wohnraum, mit einfachem Wohnraum viele Leute glücklich machen kann, dass das eine gute Investition ist, auch für später, für die Zukunft.
Ich selber bin Vermieter und es ist gar nicht mal so einfach. Jeder will ja sogenannte ordentliche Mieter haben. Und leider selektiert man. Man selektiert auch nach Job. Hast du einen Job, hast du keinen Job? Passt du zu der Hausgemeinschaft etc.? Da steht man auch so ein bisschen in der Verantwortung.
Ja, zu den Zeiten, wo die Zinsen fast null sind, könnte ich mir vorstellen, wenn ein Mieter in Neubau sein Geld investiert, dann könnte er durch Bau von zwei Wohnungen, in einem wohnt er und in den anderen vermietet, ne? So könnte er auch Einnahmen erwirtschaften.
Das würde ich ja auch bauen und vermieten, wenn ich das Geld dazu hätte.
Ums Geld fürs Wohnen wird es heute Abend ganz bestimmt immer wieder gehen. In der Redezeitrunde dabei ist ein Vertreter von Eigentümern, von Vermietern, Alexander Blaschek. Er ist Vorsitzender des Verbandes Haus und Grund Schleswig-Holstein und uns aus Kiel zugeschaltet. Guten Abend, Herr Blaschek.
Moin aus Kiel.
Moin. Eben in der Umfrage, da hat es ein Vermieter gesagt, man steht in der Verantwortung. Steht ja auch so im Grundgesetz, Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Ist das die Grundhaltung Ihrer Verbandsmitglieder?
Ja, unsere Mitglieder, das sind kleine private Vermieter, die aber immerhin 60% der angebotenen Mietwohnungen auf dem Markt vermieten. Und die sind eigentlich sehr verantwortungsbewusst, aber gucken natürlich auch, dass die Mieter, die sie auswählen, sie haben ja nicht so viele Mieter in ihren Mehrfamilienhäusern, regelmäßig immer nur eins, dass die dann auch in der Lage sind, die Miete zu bezahlen.
Und da vermute ich, Heidrun Clausen hat da ganz genau zugehört. Sie ist Geschäftsführerin des Landesverbandes Deutscher Mieterbund Schleswig-Holstein und auch des Kieler Mietervereins. Frau Clausen ist uns aus Berlin zugeschaltet. Auch guten Abend dorthin.
Ja, moin aus Berlin.
Nochmal moin. Schildern Sie uns doch bitte, Frau Clausen, aus Ihrer Erfahrung, wenn Mieter keine passende Bleibe finden, woran scheitert es da am häufigsten?
An fehlenden Wohnungen. Also ich glaube, das dürfte im Bundesgebiet unstreitig sein. 1 Million Wohnungen auf Bundesebene. Uns fehlen in Schleswig-Holstein mehrere tausend, über 150.000 bis 2030. Und das können wir runterbrechen auf die Kommunen.
Und einer, der aus Wissenschaftssicht das Thema Wohnen betrachtet, ist Carsten Kühl. Er ist wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Urbanistik, also für Stadtforschung. Herr Kühl, der war aber auch mal Finanz- und Bauminister des Landes Rheinland-Pfalz, SPD-Politiker, hat also sozusagen zwei Sichtweisen auf das Thema. Guten Abend auch an Sie, Herr Kühl, auch nach Berlin.
Schönen guten Abend.
Politiker der Union und der SPD, eigentlich Politiker aller Parteien, haben für sich erkannt, Wohnen gehört zu den sozialen Themen gerade. Schaffen die Politiker mit Baukindergeld, Vorteilen für Investoren und Mietpreisbremse denn auch die richtigen Voraussetzungen für einen gesunden Wohnmarkt, Herr Kühl?
Ja, das sind richtige Bausteine. Man wird das aber nicht alleine mit diesen drei Instrumenten bewältigen können. Aber ich habe den Eindruck, wenn man die Koalitionsvereinbarung liest, dass die Bundesregierung sich mehr vorgenommen hat, also in den sozialen Wohnungsbau zu gehen. Und ich hoffe, weil wir glauben, dass das ein ganz zentrales Instrument sein wird, dass die Politik sich an die Bodenpolitik heranwagt. Das ist ein Tabuthema seit vielen Jahrzehnten, aber einer der Schlüssel, um mehr Wohnraum zu gewinnen.
Darüber wollen wir diskutieren in dieser Runde. Und was meinen Sie dazu? Rufen Sie an 08000 441777 oder schreiben Sie uns unter ndr.de/redezeit. Das hat auch Beate Liedtke getan aus Wolfsburg. Sie hat uns geschrieben, die Städte sollten sich bei den vielen Steuereinnahmen ein Beispiel an Wien nehmen. Dort wurden viele Wohnungen zurückgekauft, die dann preiswert an Bürger mit wenig Einkommen vermietet werden. So können viele ältere und einkommensschwache Menschen in der Stadt wohnen, schreibt Beate Liedtke aus Wolfsburg. Herr Kühl, wäre das auch eine gute Idee für Deutschland?
Das wäre eine gute Idee, aber es wäre vor allen Dingen vor mehreren Jahrzehnten eine gute Idee gewesen, weil Wien das auch nicht von heute auf morgen konnte. Wien hat vor 100 Jahren damit angefangen. Bei denen heißt der soziale Wohnungsbau Gemeindebau. Und in Wien wohnen über 50% der Menschen in solchen Wohnungen. Und im Durchschnitt wird in Wien knapp 6 Euro für den Quadratmeter bezahlt. Und das hat nur deswegen funktioniert, weil es ein anderes Bewusstsein für Wohnen als Grundrecht der Menschen gab und man es der Kommunalpolitik zugestanden hat, dass sie eine Bodenbevorratungspolitik macht. Das heißt, Boden ankauft, um nachher irgendwann selbst mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften zu bauen. Und es gibt noch einen massiven Unterschied. Wenn bei uns sozialer Wohnungsbau betrieben wird, dann werden die Mieten für einen gewissen Zeitraum gebunden. Also sie dürfen über einen bestimmten Mietzins nicht steigen. Aber nach einigen Jahren, nach 20 Jahren, 30 Jahren, läuft diese sogenannte Bindungsfrist aus. Eine solche Bindungsfrist kennt man in Wien nicht. Also, es wäre schön, man hätte vor Jahrzehnten damit begonnen. Wenn man heute damit beginnt, ist es nicht zu spät, löst aber dann erst die Probleme in 20 oder 30 Jahren.
Beziehen wir mal unseren ersten Hörer mit ein. Thomas Rudeck aus Berlin hat uns angerufen. Guten Abend.
Ja, guten Tag, Frau Kummer. Vielen Dank, dass Sie mich rannehmen. Ich lebe wie gesagt in Berlin und verfolge die mietenpolitische Diskussion auch schon über einen längeren Zeitraum und bin insofern auch selbst betroffen, weil ich, wie gesagt, auch Mieter bin. Und mich ärgert so ein bisschen, und ich bin eigentlich richtig ja unterdessen schon angewidert, wie eigentlich immer auch sehr viel über Nebenkriegsschauplätze diskutiert wird. Und ich greife hier gar nicht die Deutschen, also die Investoren an, die hier versuchen natürlich das Maximale rauszuholen, sondern ich wundere mich, wie gesagt, warum die Politik vor allem die Politik dafür verantwortlich ist, dass hier eigentlich die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass diese Mietpreisentwicklung so möglich ist, wie sie sich jetzt auch abzeichnet. Ich mache das an einem kleinen Beispiel deutlich und zu einem ganz konkreten Beispiel. Es geht um die energetische Gebäudesanierung. Mein Haus wird jetzt seit 2 Jahren saniert. Seit 2 Jahren werden wir mit Lärmterror konfrontiert und nicht nur, dass wir diese enormen Belästigungen und Einschränkungen hinnehmen müssen, dann wird uns auch noch die Modernisierungsumlage in Rechnung gestellt. Gut, die soll jetzt von 11 auf lächerliche 8% abgesenkt werden. Das ist immer noch viel zu viel für viele Mieter. Ja. Und ich frage mich wirklich, warum diskutiert man in der Politik nicht darüber, viel offensiver, dass zum Beispiel dieses Finanzierungsmodell ersetzt wird? Natürlich sollen die Investoren nicht auf ihren Modernisierungskosten sitzen bleiben, aber man könnte doch beispielsweise ihnen eine Möglichkeit geben, das von der Steuer abzusetzen, statt den Mietern das in Rechnung zu stellen. Dann hätte zwar der Staat für einen gewissen Zeitraum weniger Einnahmen, aber die Mieter hätten mehr Kaufkraft in der Tasche, sie würden nicht so enorm belastet werden, die Verarmung könnte auch wirklich ganz stark eingeschränkt werden. Wenn man ein solches Modell einfach viel stärker kommuniziert, auch im zivilgesellschaftlichen Rahmen übrigens. Ja, also ich denke dann natürlich auch, dass eigentlich auch das Institut für Urbanistik hier gut beraten wäre, mal etwas offensiver und gerechter auch die Themen zu besetzen.
Das ist etwas,
was mich wirklich ärgert, dass hier eigentlich wenig richtig offensiv diskutiert wird zugunsten der Mieter.
Weil Sie das Institut für Urbanistik ja schon genannt haben, geben wir das doch direkt weiter an Carsten Kühl.
Also ich kann Ihnen versichern, dass das Institut für Urbanistik seit vielen Jahren, und zwar viel länger als die Politik das tut, genau diese Fragen diskutiert. Aber Sie sprechen mit der energetischen Sanierung einen ganz wichtigen Punkt an. Man muss zunächst sagen, es gibt Förderung für energetische Sanierung. Ob die ausreichend ist, darüber mag man streiten. Zum Zweiten, auch das da muss man sich bewusst sein, wenn Ihr Haus energetisch saniert wird, die Baubelästigung entsteht unabhängig davon, wie hoch der Eigentümer gefördert wird. Das Problem bei der energetischen Sanierung sehe ich darin, dass in der Vergangenheit bei den Regelungen, die der Hörer auch genannt hat, einige Eigentümer die energetische Sanierung ein Stück weit, nicht alle, die wenigsten, aber einige missbraucht haben, um sozusagen ein Haus leer zu ziehen und nach der Sanierung es neu zu vermieten zu deutlich besseren Konditionen. Und deswegen hat die Bundesregierung, wie ich finde, jetzt einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und hat an diesen Parametern Veränderungen vorgenommen, um diese Anreize etwas nach unten zu schrauben, dass also kein Missbrauch damit getrieben werden kann.
Frau Clausen vom Deutschen Mieterbund, stimmen Sie dazu?
Also ich bekam eben schon einen Schreck, als ich hörte, die Baubelästigung sei unabhängig von Förderungsmitteln. Das ist natürlich so richtig, aber Fakt ist auch, dass wir sehr viele Finanzinvestoren auf dem Wohnungsmarkt bekommen haben, die tatsächlich das als Mittel nehmen, um einen Wechsel in der Mieterschaft zu erreichen, um ein Hinausmodernisieren zu bekommen. Und da setzen wir natürlich dann auch mit der Kritik ein. Da brauchen wir wirksame Instrumente dagegen. Und der Deutsche Mieterbund hat nach wie vor die Auffassung, dass eine Modernisierungsumlage entweder zu je einem Drittel vom Bund, vom Vermieter und von den Mietern zu zahlen wäre. Aber im Prinzip gehen wir davon aus, dass das sich in der Erhöhung der Grundmiete realisieren wird, weil eine qualitativ bessere Wohnung auch leichter vermietbar ist und die Vermietungsdifferenzen, die liegen dann wieder beim Vermieter. Warum der Steuerzahler insgesamt dafür bezahlen soll, das vermag ich nicht einzusehen.
Ich glaube, der Grund ist...
Mal kurz dazwischen grätschen, bevor Kiel noch schon wieder das Wort ergreift.
Herr Laschet noch einmal ganz kurz.
Also ich kann dem Hörer hier zwei Tipps mit auf den Weg geben. Der erste Tipp, wegen der Belästigung sich gerne an den Mieterbund der Kollegin Clausen wenden. Das ist sicherlich der richtige Weg, um die Rechte des Mieters hier auch entsprechend durchzusetzen, weil das ja wirklich eine Sauerei ist, wenn man hier über einen längeren Zeitraum so belästigt wird. Und zweitens, sich künftig dann einen privaten Vermieter auszusuchen. Die gehen nämlich nicht so vor wie Finanzinvestoren, indem sie das ganze Haus sanieren und dann versuchen, mit der Modernisierungsmieterhöhung die Mieter aus dem Haus herauszubekommen, das vielleicht in Eigentums umzuwandeln und da ordentlich abzukassieren. Private Vermieter, wie gesagt, haben überwiegend nur ein Mehrfamilienhaus. Die haben ein Näheverhältnis zu ihren Mietern und die sanieren Stück für Stück. Da wird halt mal das Dach gemacht, da wird die Heizungsanlage mal erneuert, da werden vielleicht beim Mieterwechsel auch mal die Fenster ausgetauscht und Küche und Bad in Ordnung gebracht. Aber das hat regelmäßig dann nicht diese Mieterhöhung zur Folge, die Mieter dazu zwingen könnten, aus der Wohnung ausziehen zu müssen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, glaube ich, auch noch mal ein Wort Richtung Herrn Kühl zu der ersten Aussage, die Politik in den Kommunen, die könnte das richten. Also ich glaube, da haben wir ja in Schleswig-Holstein ganz andere Erfahrungen gemacht. Die Stadt Kiel und der SPD-Regierung hat das kommunale Wohnungsunternehmen verkauft, weil der Bestand so runtergewirtschaftet worden ist von der Politik, dass letztlich kein Geld mehr in der Haushaltskasse vorhanden war. Und dann ist es auf den Markt gebracht. Ich glaube, das gehört jetzt chinesischen Investoren. Die haben natürlich unheimlich viel Interesse am Wohnungsmarkt in Kiel. Der damalige Finanzminister Herr Stegner hat mit Frau Simonis damals das schleswig-holsteinische Wohnungsunternehmen, die Wobau, verkauft. Die war im besten Zustand, man brauchte aber Geld. Das wurde mal versilbert. Also ich glaube, die Politik ist viel zu hektisch, wie man jetzt auch in den Vorbereitungen des Wohnungsgipfels in Berlin sieht, um eine Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die man als Eigentümer hat für seine Immobilie. Da werden ja Anlageentscheidungen für einen Zeitraum von 50 Jahren getroffen, nicht bis zur nächsten Landtags- oder Bundestagswahl.
So, hören wir doch mal, da würde ich einmal gerne kurz einen Hörer mit dazwischen rufen. Herbert Reusch aus Hamburg hat angerufen.
Ja, soll ich jetzt reden?
Das dürfen Sie sehr gerne, Herr Reusch.
Also es ist Folgendes. Ich bin ja Baukaufmann und wir haben immer Neubauten gebaut. Und wir haben in den 80er Jahren bereits in Hamburg oder überhaupt in der Bundesrepublik einen Wohnungsnotstand gehabt. Den haben wir dann beendet durch das sogenannte Bauherrenmodell. Und es ist doch so, dass viele Mitbürger Ersparnisse auf den Bankkonten haben von 30, 40, 50.000, für die sie keinerlei Zinsen bekommen. Wenn sie also bei der heutigen günstigen Zinslage und den Steuervorteilen und vielleicht noch ein kleines Darlehen, 30.000 der Stadt Hamburg erhalten würden, dann könnten wir nachhaltig den neuen Wohnungsbau machen und auch eine Miete, eine Nettomiete von 8 Euro pro Quadratmeter für 8 bis 10 Jahre festlegen. Die Leute haben dann vielleicht 3 oder 4% Verzinsung und sie haben eine Wertschöpfung. Sie haben ja dann einen Immobilienbesitz erworben. Und ich finde, das wäre doch eine Möglichkeit, nicht?
Herr Blaschek, wäre das eine Möglichkeit, abgesehen davon, dass vielleicht nicht unbedingt jeder so viel Geld auf der hohen Kante liegen hat?
Ja, ich glaube, wir müssen auch wieder privaten Vermietern ermöglichen, Wohnraum zu schaffen. Wir haben hier Vorschläge gemacht über Hausung und wir haben gesagt, wir müssen den Dachgeschossausbau fördern. Es gibt eine Untersuchung aus Hamburg, wo man hier ermittelt hat, dass man 75.000 Wohnungen allein durch Dachgeschossausbau und Gebäudeaufstockung nur in Hamburg schaffen könnte. Das ging relativ zügig. Hamburg hat da die Landesbauordnung entschlackt, dass man hier kostengünstig Wohnraum schaffen kann. Wir haben entsprechende Forderungen in Schleswig-Holstein gestellt. Und ich glaube, das korrespondiert ganz gut mit dem, was der Hörer gerade vorgeschlagen hat. Wenn man das dann auch noch entsprechend fördert über sozialen Wohnungsbau, dann kann man vielleicht ja auch, jetzt fängt das Semester ja wieder an, für Studenten im Dachgeschoss eine günstige Wohnraum zur Verfügung stellen.
Sie haben die soziale Wohnraumförderung angesprochen. Da sind ja die Länder für zuständig. Jeder hat da seine eigenen Regeln. Würde es denn auch Sinn machen, wenn da der Bund vielleicht doch sich wieder ein bisschen mehr mit einbezieht und das Ganze ja vielleicht auch wieder übernehmen würde, Herr Kühl?
Ich sag mal so, dass in den vergangenen 10 Jahren nach der Föderalismusreform es ein ständiges Hin und Her gab und man jetzt wiederum den Bund angeht, dass er zusätzliches Geld reinlegt. Das ist vor dem Hintergrund der Sache verständlich, aber führt dazu, dass Politik sich ständig in Kompetenzstreitereien befindet, anstatt richtig loszulegen. Das ist zumindest keine glückliche Geschichte. Aber lassen Sie mich einen Satz zu dem sagen, was Herr Blaschek gesagt hat. Ich bin mit Ihnen der Meinung, dass kommunale Wohnungsbauunternehmen wichtig sind. Und deswegen ist jedes Wohnungsbauunternehmen, was veräußert wird, um Haushalte zu sanieren oder was pleite geht, weil man Fehlmanagement gemacht hat, zu bedauern. Aber Sie haben den Satz gesagt, ich will mich nicht auf den Staat verlassen. Sie haben in den großen Städten, wo Sie Mietwohnungsbau haben und über Eigentum wenig machen können, keine Chance ohne das kommunale Wohnungsbauunternehmen, nicht solche der Länder und keine Bundeswohnungsbauunternehmen, aber ohne das kommunale Wohnungsbauunternehmen eingreifen, aktiv werden und dass man ihnen bessere Rahmenbedingungen, Stichwort Bodenmobilität, Baulandgewinnung gibt, dass man ihnen die Chance gibt, gemeinwohlorientiert Bebauungspläne auszuschreiben und dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sozialen Wohnungsbau dort, wo Sie am besten wissen, wo er notwendig ist, entstehen zu lassen.
Also ich bin da, glaube ich, falsch verstanden worden. Ich habe mich keineswegs dafür ausgesprochen, dass wir wieder kommunale Wohnungsunternehmen brauchen. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, es gibt genügend Akteure, die sowohl preiswerten Wohnraum über soziale Wohnraumförderung bauen wollen, als auch anderen Wohnungsbau. Wir brauchen auch natürlich weiterhin Eigentumswohnungen. Wir brauchen Einfamilienhäuser. Wir brauchen ganz normale Mietwohnungen. Das Problem ist doch nicht, dass wir nicht genügend kommunale Wohnungsunternehmen haben, sondern dass es andere Rahmenpunkte gibt, die gerade in den Ballungsräumen das Bauen so schwierig macht.
Frau Schmurer, ich würde jetzt gerne da mal reingehen.
Das machen Sie, Frau Klausen.
Der Heiligenschein, den sich Herr Blaschek jetzt für die privaten Eigentümer aufsetzt, der reizt jetzt geradezu zum Widerspruch. Ich gebe zu, dass die privaten Eigentümer jetzt im Moment weniger im Fokus stehen, weil wir unsere Brennpunkte eben in den Städten haben. Und da ist es tatsächlich so, dass wir nicht die Einfamilienhäuser in der Masse wieder bauen können. Da hat Haus und Grund ja vor Jahren nichts dagegen gehabt, dass wir eine Zersiedelung der Landschaft in Schleswig-Holstein bekommen haben. Stopp, jetzt bin ich dran. Wir müssen im Grunde jetzt den Fokus tatsächlich auf den Mietwohnungsbau legen. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann ist das Land in Schleswig-Holstein zum Beispiel in der Lage gewesen, jetzt diese 1.700 öffentlich geförderten Wohnungen zu genehmigen. Aber tatsächlich wird das nicht ausreichen. Wir werden 8.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr brauchen, wenn wir erreichen wollen, dass wir diejenigen, die sich am Markt nicht versorgen können, mit bezahlbarem Wohnraum versehen. Und da zählen wir jetzt auch schon Einkommen von zwei Lehrerhaushalten ebenso dazu wie den Handwerker oder die mittlere Beamten- und Angestelltenschaft im öffentlichen Dienst. Und genau da müssen wir unserer Meinung nach auch ansetzen, wenn wir jetzt eine, wir sagen ja Subjektförderung haben, also 15 Milliarden reinstecken in Hartz-IV-Transferleistungen und nur 2 Milliarden in 2 Jahren in die Wohnungsbauförderung stecken, dann ist das absolut lächerlich. Das ist eine ausgesprochene Farce und das reicht nicht. Und da muss der Bund umschwenken, da müssen die Länder umschwenken und die Kommunen müssen bereit sein, auch Bauland zu erwerben. Da kommen wir wieder zur Bodenbevorratung und Eigentumswohnungen, die Luxusbaukosten produzieren, nicht mehr dort zuzulassen, wo wir dringend eine Milieuerhaltung in den Innenstädten auch brauchen, damit die nicht ausbluten.
Da haben Sie jetzt sehr viele Punkte angesprochen, Frau Clausen. Wohnungsnot in den Städten, wie lässt sich der Mangel beheben? Das ist unsere Ausgangsfrage. Und Liane Launhardt aus der Wedemark hat angerufen. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe 3 Punkte, von denen der eine mir am wichtigsten ist. Aber vorab, diese ganze schreckliche Causa Adler wäre uns erspart geblieben, wenn man statt als ungeliebtes Anhängsel im Innern...
Da meinen Sie jetzt den Baustaatssekretär, ne?
Ja, ja. Wenn man den ganzen Bausektor als nicht als ungeliebtes Anhängsel Herrn Seehofer gegeben hätte, sondern wenn man dafür ein eigenes Ministerium hätte, dann könnte man diesen ganzen Sektor auch viel besser steuern und viel stärker groß denken, statt immer nur klein, klein. Das ist das eine. Das zweite, wir haben ja eine riesige Wohnungsreserve in den ländlichen Räumen, wo es diese großen Leerstände gibt. Und wenn man das Ausbluten dieser Gegenden mal stoppen würde und viel mehr Förderung da reinstecken würde, Landärzte, Dorflehen, das ist ja alles bekannt, bessere Verkehrsanbindung, dann würden auch mehr Leute wieder nicht nur in den Städten wohnen wollen, bin ich fest von überzeugt. Aber mein wichtigster Faktor: es gibt das gute alte Instrument der Erbpacht. Und da müssen die Kommunen gar nicht Grundstücke veräußern. Die behalten sie ja. Und vor allen Dingen dürfte man auch mal wieder an die Kirchen appellieren mit ihren großen Liegenschaften. Die haben früher auch Grundstücke in Erbpacht zur Verfügung gestellt. Und dann könnte man die Grundstücksfrage viel leichter lösen und dann würde vor allen Dingen die ganze Sache sozialer werden. Denn wenn man kein Grundstück kaufen muss und keinen Makler bezahlen muss, dann hat man schon einen riesigen Kostenbrocken weg und dann könnten viel mehr Leute sich das Bauen leisten als etwa mit dem Baukindergeld. Das kommt ja nur denen zugute, die sowieso schon bauen können.
Dann greifen wir doch mal diesen Punkt Erbpacht noch einmal auf, Herr Kühl. Ist das wirklich was, was wiederbelebt werden sollte, wie Frau Launhardt das fordert?
Ja, das ist zweifellos ein interessantes Instrument, weil natürlich die Kommune über die Erbpacht auch gemeinwohlorientierte Bedingungen an die potenziellen Investoren formulieren kann. Und das ist eines von mehreren Instrumenten, die man unter dem Stichwort Baulandgewinnung, Bodenbevorratung, gemeinwohlorientierte Vergabe tun sollte. Lassen Sie mich bitte noch einen Satz zur Frage der Leerstände im ländlichen Raum sagen. Die Hörerin hat völlig recht. Wenn man möchte, dass diese Leerstände die Städte entlasten, dann muss man etwas an der Infrastruktur, an der ärztlichen Versorgung, an der schulischen Versorgung etc. tun. Aber wir müssen trotzdem, selbst wenn das gelingen würde, darauf achten, dass auch Leute mit geringerem Einkommen in vernünftigem, bezahlbaren Wohnraum in den Städten leben können. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die das Stadtleben am Leben erhalten, Krankenschwester, Polizisten, der Pförtner im Rathaus, die Dame, die im Einwohnermeldeamt arbeitet, der Mann, der die Müllabfuhr organisiert in der Stadt und derjenige, der die Straßenreinigung vornimmt, dass der morgens eine Stunde einpendeln muss, um denjenigen, die sich's noch leisten können, in den Städten zu leben, die Stadt schön zu machen. Eine funktionierende Stadtgesellschaft muss alle integrieren können. Wenn jemand gerne auf dem Land lebt, dann müssen wir ihm die Bedingungen schaffen. Und die Dame hat die Bedingungen genannt. Aber wir können nicht sagen, die mit geringerem Einkommen sollen in die ländlichen Räume ziehen, weil da der Wohnraum billiger ist.
Nun gibt's ja so eine.
Ich glaube, wir müssen nochmal, Entschuldigung, wenn ich kurz da reingrätsche, wir müssen mal mit dieser theoretischen Betrachtung des Instituts für Urbanistik wegkommen und das mal ein bisschen praktischer anschauen. Das mit der Erbpacht ist ja alles schön und gut, aber wir haben derzeit viele Rechtsberatungen, wo die Kommunen in erheblicher Weise die Erbpacht so erhöht haben, dass viele ältere Menschen, die jetzt auf so einem Erbpachtgrundstück leben, sich die Erbpacht gar nicht mehr leisten können. Das ist doch das aktuelle Problem, was wir haben. Nein. Und für das, was Sie. Doch, die Beispiele haben wir in Kiel und Lübeck in der Beratung. Also das können Sie ja nicht in Abrede stellen. Und das, was Sie gerade geschildert haben, dass natürlich die Menschen an ihrem Arbeitsplatz eine günstige Wohnung finden sollen oder die Wohnung bezahlen können, da sind wir uns einig. Das klappt doch aber nicht mit sozialem Wohnungsbau, wenn von der Ausweisung des Baugebietes bis zur ersten Bezugsfertigstellung durchschnittlich 3 Jahre ins Land gehen. Wir müssen doch zunächst mal den Menschen helfen, indem wir das Wohngeld erhöhen. Das ist ja das einzig Sinnvolle, was bei dem Wohnungsgipfel morgen wahrscheinlich dabei rauskommen wird.
Wohngeld erhöhen, Frau Clausen, ist das auch etwas, was den Mietern weiterhelfen würde?
Ja, ich versuche mich jetzt mal zurückzuhalten, weil für mich das Wohngeld ja im Grunde nur eine Unterstützung des Vermieters ist. Sie schafft uns nicht diese preiswerte Wohnung, sondern sichert dem Vermieter das Einkommen. Und das ist etwas, was weder die Stadt Wien macht, noch was verantwortungsbewusste Kommunalpolitiker gemacht haben. Es sind ja nicht alle Wohnungsbestände verkauft worden. Ich will auch noch mal sagen, auch bei der Stadt Kiel kann man nicht immer wieder behaupten, dass die Bestände so runtergewirtschaftet waren, dass sie hätten verkauft werden müssen, weil sie nicht zu retten gewesen wären. Das war doch anders. Wenn wir uns richtig daran erinnern, dann hatte die Stadt ein Haushaltsdefizit und zwar nicht unbedingt aus diesen Bereichen und sah sich nicht in der Lage zu investieren, weil der Wohnungsmarkt angeblich entspannt gewesen ist. Dass wir vom Mieterverein gesagt haben, Mensch, das zahlt ihr später als Sozialhilfe wieder an die Vermieter zurück, das hat sich jetzt bewahrheitet und die Schraube wird ja zum Beispiel bei der Stadt Kiel jetzt auch wieder zurückgedreht und das ist immer sehr mühselig. Aber das, was ich mit Erbpacht meine, resultiert aus den Verkäufen. Wir haben für 1 Million Wohnungen Finanzinvestoren auf den Markt bekommen, von Werkswohnungen, von kommunalen Wohnungen, von Landeswohnungen, die deren Grundstücke nicht wieder zurückgeholt werden können. Und da sehe ich schon die Sozialpflichtigkeit von Grund und Boden. Mit Erbpacht sichern wir in den Kommunen die Bestände. Und ich stelle mit Schrecken fest, dass in den Städten hochpreisig gebaut wird und dass die eigenen Vorgaben aus einer Wohnungsmarktoffensive oder einem Pakt für bezahlbares Bauen nicht eingehalten werden, sondern dass oft nicht mal diese 30% Sozialwohnungsbestand eingeplant werden.
Und wenn Sie sich dazu mit äußern wollen, mitdiskutieren wollen, 08000441777 ist die Telefonnummer, die Sie anrufen können, um mitzudiskutieren können. Und das hat auch Ulrike Wagner aus Lübeck. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr über die Aussagen meiner Vorgängerin. In Lübeck habe ich den Eindruck, dass es ähnlich ist. Hier werden im Moment ganz viele Wohnungen, die eigentlich günstig waren, abgerissen, blockweise, noch und noch. Und das moderne Wohninvestment kauft dann große Areale ein, zum Beispiel das Gebiet des alten Güterbahnhofs. Und dann wird gesagt, ja, es soll 1/3 bezahlbaren Wohnraum geben. Bezahlbarer Wohnraum ist aber ein Gummiwort. Was für mich bezahlbar ist, ist vielleicht für meinen Nachbarn schon gar nicht mehr bezahlbar. Ich bin der Meinung, dass in den Kommunen auch jemand aufstehen müsste und sagen, diese Wohnungen, die abgerissen werden, die müssen doch erstmal ersetzt werden. Und dann müsste es 1/3 vielleicht geben oder es muss, wenn man wirklich, ich finde auch diesen Begriff toll, gemeinwohlorientierte Bebauungspläne, wenn es das geben würde, müsste es mehr Wohnungen für Arbeitnehmer geben. Noch was zu Lübeck, wenn Sie noch zuhören mögen.
Ja,
es werden hier im Moment lauter Hotels um den Bahnhof rumgebaut. Noch eins und noch eins. Und wahrscheinlich die Arbeitenden in den Hotels, die müssen sich Wohnraum, den sie noch gerade bezahlen können, in Kügnitz oder in Buntekuh mieten. Dann ist das ähnlich wie auf Sylt. Da werden ja diese Kulis jeden Tag mit dem Schiff rübergefahren. Ne? Die haben dann irre Arbeitswege und machen eigentlich die Arbeit in den Hotels. Wenn die noch mehr und noch mehr Hotels bauen, dann ist eigentlich abzusehen, dass die Lohndumping machen
und da
müssen.
Da haken wir mal ein.
Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen viel.
Alles gut, Frau Wagner. Wir picken uns da einfach mal was raus. Und zwar das Stichwort Sozialwohnung. Da haben wir ja schon einiges drüber gesprochen. Frau Clausen, Sozialwohnungen schaffen. Und da sagt jetzt Frau Wagner, es wird so vieles abgerissen an bezahlbarem Wohnraum. Nur noch das Teure. Ist das auch die Erfahrung, die Sie machen beim Mieterbund? Kommen Mieter mit solchen Problemen zu Ihnen?
Also ich will nicht anfangen zu stöhnen, aber es kann tatsächlich von mir in einigen Bereichen bestätigt werden. Denn immer dort, wo der Abriss stattgefunden hat, wurden dann natürlich nicht zum gleichen Preis Wohnungen gebaut. Und ich habe es nur in Westerland erlebt, dass die Stadt bereit gewesen ist, aufwendig neu zu bauen, Mieter umzusetzen, sie zum gleichen Preis wieder in eine neue Wohnung zu vermitteln. In anderen Bereichen wie Kiel, für uns ist immer, Herr Blaschek weiß, da ist Moltkestraße das beste Beispiel. Da hatten wir noch durch Mischung in dem Düsternbrook-Stadtteil, jetzt sind da hochpreisige Eigentumswohnungen entstanden.
Also das heißt, da Sozialwohnungen gibt es da gar keine mehr?
Sie finden sicherlich auch noch die eine oder andere private bezahlbare Wohnung. Aber das, was wir vermissen, ist ja ein Milieuschutz. Und Milieuschutz heißt für uns immer Durchmischung, damit wir keinen Stadtteil letztlich brandmarken, weder in der einen luxuriösen Richtung noch als Stadtteil, in den keiner mehr ziehen möchte.
Jetzt habe ich ein lautes Stöhnen gehört. Da ich leider die Gäste nicht sehe, weiß ich nicht, ob es Herr Blaschek oder Herr Kühl war.
Wahrscheinlich beide. Aber wenn ich mal dazu was sagen darf, liebe Heidrun Klausen, den Wohnungsbestand, den die Kollegin vom Mieterbund gerade geschildert hat, das war ein 50er-Jahre-Nachkriegsbestand mit sehr schlechten Grundrissen, einem enorm energetischen Verbrauch. Das war einfach nicht mehr zeitgemäß und es hätte sich nicht gelohnt, in diese Immobilien zu investieren. Völlig richtig ist, die Kommune hätte es schon in der Hand gehabt, natürlich dafür zu sorgen, an dieser Stelle auch teilweise sozialen Wohnungsbau vorzuschreiben. Das Problem hat die Hörerin, glaube ich, gerade sehr richtig beschrieben. Wenn ein großes Grundstück von der Stadt an einen Investor verkauft wird, dann passiert nämlich regelmäßig das, was die Hörerin beschrieben hat. Dann entstehen teure Wohnungen, vielleicht entstehen auch ein paar Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Aber wir müssen nochmal uns die Viertel angucken, die auch urban lebenswert sind. Das sind doch die Viertel aus der Gründerzeit. Und da mussten die Kommunen damals die einzelnen Grundstücke an einzelne Eigentümer verkaufen. Und das sind dann die Mehrfamilienhäuser, die heute besonders begehrt sind, wo auch zu einem angemessenen Preis Wohnraum von privaten Vermietern angeboten wird. Da müssen wir doch wieder hin, dass die Kommunen sich bei der Grundstücksvergabe mehr Mühe geben als derzeit und sorgfältiger planen, so wie es vor 100 Jahren auch damals zu Recht erfolgt ist. Da gab es ja auch Werkswohnungen, die auch in dieser Zeit sinnvollerweise entstanden sind.
Genau, da sind wir in der richtigen Schiene unterwegs. Wir werden nie zueinander kommen, was die Bewertung dieser abgerissenen Bestände angeht. Aber wir sind uns wahrscheinlich einig, dass man Ansiedlung von Gewerbe und Industrie damit verbinden sollte, dass wieder Werkswohnungsbau errichtet wird. Das hat uns ganz gut getan. Und wenn wir überlegen, wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen und im Land tätig sind, dann brauchen wir auch da wieder eine Verantwortung der Arbeitgeber. Deshalb gehen wir davon aus, dass es Sinn macht, dieses Instrument wieder zu beleben.
Hören wir doch mal, was Michael Klamt, unser Hörer aus Sulingen, zu sagen hat zur Diskussion. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass ich drangekommen bin. Ich meine, es gibt eine Art Trendumkehr. Wir haben Ende der und Anfang der 90er Jahre eine regelrechte Landflucht gehabt. Man ist in die Großstädte gezogen. Es war sehr billig, der Wohnraum, auch gerade in Hamburg. Und jetzt durch die sehr hohen Mieten, die überall sind, auch gerade im Hannoveraner Raum, besteht genau das Umgekehrte. Man flieht aus der Stadt und wohnt draußen. Alle kleinen Gemeinden, die einen nahen Bahnanschluss haben, prosperieren seit mindestens 2,5 bis 3 Jahren. Man sieht das an den Zahlen der neuen Einwohner. Es wird Bauland zur Verfügung gestellt, aber es wird auch gescheit gebaut. Und wenn ich einen Bahnanschluss in der Nähe habe und bin in Bremen oder Hamburg in 35 Minuten mit der S-Bahn oder mit dem RE, dann überlege ich mir das, ob ich in der Stadt wohnen bleibe und oder nicht lieber in eine ländliche Gemeinde ziehe. Was übrigens noch hinzukommt, ist, dass bereits die Discounter das entdeckt haben. Ich habe das gesehen im Bremer Umland. Es gibt jetzt neuerdings kleinere Edekas oder auch kleinere Rewes mit einem Minimalangebot, sodass man eben auch draußen kaufen kann und nicht aus der Großstadt die Sachen aufs Land schleppen muss. Also es gibt andere, die schneller den Trend erkannt haben, und bis die Wohnungsbauindustrie so weit ist, dass sie erkennt oder auch die Politik, was sie eigentlich machen muss, ist der Bürger schon ein bisschen schlauer geworden.
Herr Kühl, unser Stadtforscher in der Runde, umgekehrte Landflucht und Discounter, die das Problem eher erkennen als die Politik. Sehen Sie das auch so?
Naja, die Politik hat in den 70er, 80er Jahren Fehler gemacht. Also ich glaube, in allen ländlichen Räumen sind Schienenkörper zurückgebaut worden, die man heute, um genau das Problem, wie es der Hörer geschildert hat, bräuchte, um das Problem zu lösen, dass Leute, die in der Stadt arbeiten, auf dem Land wohnen wollen, aber mit vernünftigen Wegstrecken auch zu ihrem Arbeitsplatz kommen wollen. Und die meisten wollen heute zum Glück ja nicht mehr mit dem Auto unterwegs sein, sondern würden es bevorzugen, wenn es eine adäquate, also gleich schnelle Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gäbe. Das ist etwas, an dem man arbeiten muss. Aber wir dürfen in der ganzen Diskussion nicht vergessen, dass es, ich nenne es mal, einige sehr starke Hotspots in der Republik gibt, wo wir nicht mit Umland oder mit Vertrauen darauf, dass der Markt es regelt und ein vernünftiges Mietniveau entsteht, wir die Menschen in bezahlbarem Wohnraum unterbringen können. Und da, glaube ich, muss der Staat eingreifen, indem er eine bessere Baulandmobilisierung organisiert, indem er versucht, eine gemeinwohlorientierte Vergabe von Boden hinzubekommen, indem er den Kommunen haushaltsrechtlich, also im Rahmen ihrer Haushaltsvorschriften, auch erlaubt, so etwas wie Boden- und Infrastrukturfonds einzurichten. Da müssen wir ein ganzes Stück kreativer werden. In Städten wie in Berlin, wie in München, wie im Rhein-Main-Gebiet, wie in Hamburg, kommen wir nicht weiter, wenn wir uns selbst auf die traditionellen Instrumente vertrösten.
Da gibt es sicherlich auch Erfahrungen beim Mieterbund in Schleswig-Holstein, gerade im Hamburger Speckgürtel, im Kreis Segeberg, im Kreis Pinneberg und so weiter, Frau Clausen. Aber bringt uns das denn, wenn wir jetzt auch mehr Bauland haben, wenn wir darauf eingehen, auch wirklich mehr sozialen Wohnungsbau tatsächlich?
Das hängt von der Verantwortung der Kommunalpolitik ab. Wir haben ja sehr viele Eigenheime inzwischen unter den Gemeindevertretern Vertretern in den Ratsversammlungen. Und wenn diejenigen nur auf Eigentum fokussiert sind und in den Köpfen sich da nicht etwas bewegt, dann wird die Veränderung schwerfällig sein. Denn wir brauchen auf jeden Fall die Realisierung von Milieuschutzsatzungen, von Erhaltungssatzungen, von Verpflichtungen durch Satzungsrecht, Baurecht, dass wir sicherstellen, dass nicht jeder Investor an die Stadt herangehen kann und sagen kann, hier, ich lege jetzt das Geld auf den Tisch, ich baue euch was Schickes und dann habt ihr höhere Steuereinnahmen. Ich glaube, der Blick auf höhere Steuereinnahmen ist letzte Woche auch mal wieder ganz deutlich geworden in Uetersen. Da habe ich mitbekommen, dass die Bürgermeisterin angesichts des fehlenden Wohnraums erfreut festgestellt hat, dass Einwohner aus Hamburg nach Uetersen ziehen und deshalb mehr Einnahmen mitbringen. Darum wird es nicht gehen, sondern es wird um Verantwortung gehen für diejenigen, die sich am Markt nicht selbst versorgen können. Und wir haben im schleswig-holsteinischen Bereich alleine über 350.000 Menschen, die sich selbst nicht versorgen können. Wir haben aber nur noch 47.000, ist immer unser Stichwort, 47.000 bezahlbare Wohnungen. Und wir hatten mal über 220.000. Das heißt, wir erwarten, dass Kommunalpolitiker die Verantwortung eingehen, zu sagen, wie viel wollen wir denn an sozialen Wohnungen haben? Das müssen doch mindestens 10% des Wohnungsbestandes sein, wenn ich mir die Einkommensverhältnisse im Norden anschaue.
Ja, das Stichwort Verantwortung, das hatten wir auch eingangs in der Diskussion schon. Und da hat Herr Blaschek auch schon gesagt, ja, Verantwortung, das gehört auch dazu bei eben Vermietern, bei Eigentümern.
Ja, ich finde, wir müssen noch mal auf einen Punkt zurückkommen, nämlich diese doch etwas, die hört sich gut an, diese Diskussion, dass wir Bauland brauchen und eine Bodenbevorratung, aber wir müssen noch mal ganz konkret fragen, was das heißt, wie das funktionieren soll. Wir haben doch in den Ballungsräumen, über die wir uns jetzt unterhalten, nämlich Hamburg, Kiel, Lübeck, in Schleswig-Holstein, Hannover kann ich die Lage nicht so genau beurteilen, haben wir doch in den Ballungsräumen gar nicht genug Bauland da und die Kommunen können auch nicht einfach Bodenbevorratung machen, weil denen schlicht und ergreifend das Geld fehlt. Wir kommen doch da nur weiter, wenn wir wirklich mal unangenehme Themen anfassen, nämlich Nachverdichtung. Und da kennen wir die Diskussion doch, wenn ein Bauherr im Innenhof ein Gebäude errichten möchte mit Mietwohnungen, dann sagen doch alle Nachbarn, not in my backyard, also bei mir nicht. Oder wenn man sich mal mit Kleingärtnern unterhält und sagt, wollt ihr euren Kleingarten mal vielleicht etwas von der Straße wegverlegen, weil wir da auch einen schönen Wohnungsblock realisieren könnten, dann stehen die auch auf den Barrikaden. Und diese Auseinandersetzung scheut die Politik, obwohl gerade in der Nachverdichtung in Deutschland ein erhebliches Potenzial stecken würde. In Kiel haben wir eine Quote, eine Bevölkerungsdichte von 2.100 Einwohnern pro Quadratmeter, in Hamburg 2.400, Paris 20.900, Barcelona 16.000. Ja. Und wir fahren ja alle gerne mal in Urlaub. Also ich kann in Barcelona nicht sagen, dass ich mich da besonders beengt oder unwohl gefühlt hätte.
Ja, ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Blaschek. Nachverdichtung ist wichtig. Und es gibt Defizite in der Nachverdichtung. Und das ist etwas, was Kommunen zu einem ganz großen Teil in der Hand haben.
Das packen wir aber nicht
will,
an.
Aber sie werden es hoffentlich in Zukunft anpacken, weil die Probleme auch größer werden und der Druck größer wird, Probleme zu lösen. Und auch der Druck größer wird, Sie haben es ja richtig beschrieben, auch mal eine unbequeme Entscheidung bei einer Nachverdichtung zu treffen. Und wenn Brachen da sind, dann müssen wir halt auch drüber nachdenken, wie man kommunales Vorkaufsrecht weiterentwickeln. Und Sie sagen zu Recht, die Kommunen haben doch gar nicht das Geld, um eine Bodenbevorratung zu machen. Ja, dann müssen wir die Haushaltsgesetze so ändern, dass es in Ordnung ist, wenn sie Vermögen erwerben und das nicht gleich sozusagen als eine unzulässige Verschuldung gesehen wird. Denn wenn ich Vermögen habe, das wird jeder Kaufmann so sagen, dann kann ich in meiner Bilanz auch eine Fremdkapitalaufnahme, also eine Verschuldung entgegenstellen, weil ich das ja in Zukunft, wenn ich das zur Bebauung freigeben will, wieder veräußern kann. Aber ich habe den großen Vorteil, dass ich das dann so machen kann, dass die Ziele, die mir wichtig sind als Kommune, dass hinreichend sozialer Wohnraum geschaffen wird, dass eine soziale Infrastruktur entwickelt wird, das kann ich dann besser mitbestimmen. Und ich finde, die Instrumente müssen wir der Kommunalpolitik geben. Die Verantwortung, das ordentlich umzusetzen, die bleibt bei denen. Das wird nicht immer gelingen, aber es wird nie gelingen, wenn wir ihnen nicht die Instrumente geben.
Jetzt haben wir viel über zwei Stichworte reinwerfen, die Preisbindung und die Mietpreisbremse, weil ich glaube, dass das so stark im Fokus ist, auch im Hinblick auf den Wohngipfel, der morgen stattfindet, dass wir dieses Thema heute Abend nicht ausklammern sollten. Bei der Preisbindung ist es so, dass die Fristen viel zu kurz sind nach unserer Erfahrung. Ich habe selbst beruflich im Grunde erlebt, dass Fristen ausgelaufen sind. Wir haben 2009 auf einen Schlag 14.000 Wohnungen aus der Bindung entlassen. Und da erwarte ich, dass mit längeren Bindungsfristen gearbeitet wird. Ich nehme an, dass es nicht schaden wird, wenn man eine lineare Förderung hat, die dann auch wieder langfristig auf 50 oder 80 Jahre ausfällt.
Ja, anfangs auch schon mit eingebracht in die Diskussion.
Und das andere Stichwort war die Mietpreisbremse. Vielleicht können wir das nachher noch mal kurz ansprechen.
Führen Sie es gerne kurz aus.
Ja, also für unseren Titel heute Abend, Wohnungsnot in den Städten, wie lässt sich der Mangel beheben? Da können wir natürlich nur sagen, wir brauchen viele bezahlbare Wohnungen für Haushalte und das sind dann nicht nur wenige. Aber um diese Mietpreisspirale nach oben zu stoppen, braucht es kurzfristige Instrumente. Und da sehen wir, dass die Mietpreisbremse nachgebessert werden muss. Da erwarten wir auch, dass die Kappungsgrenzenverordnung verlängert wird. Das heißt, dass man genau weiß, dass die Einkommen im Grunde bei 3% oder 5% pro Jahr vielleicht erhöht werden, Renten steigen ja nicht immer mit, dass aber Mietsteigerungen im Augenblick über 15% in 3 Jahren nur deshalb in einigen Orten Schleswig-Holsteins vorhanden sind, weil es diese Verordnungen gibt. Und die laufen aus. Die laufen Ende 2019 und 2020 aus, wenn sie nicht verlängert werden. Und das erwarten wir, dass das verlängert wird, so lange, bis wir wieder mal von einem Wohnungsmarkt und nicht mehr von einem Riesendefizit an Zigtausenden von Wohnungen sprechen.
Wir sprechen jetzt alles sehr, sehr theoretisch und wollen mal schauen.
Das mit der Mietpreisbremse. Also das,
dann eine ganz kurze Anmerkung dazu, denn ich würde gerne noch einen Hörer mit einbeziehen.
Ich würde gerne die Hans-Böckler-Stiftung zitieren. Die ist ja nun
Gewerkschaftsnah. Das klingt jetzt nicht
nach kurz. Genau, also ich habe nur mir da ein bisschen was rausgesucht. Selbst die Hans-Böckler-Stiftung sagt, dass nur Haushalte mit durchschnittlichen und etwas überdurchschnittlichen Einkommen von einer Mietpreisbremse profitieren würden. Wir haben noch das Problem, dass gerade die Haushalte mit unterdurchschnittlichen Einkommen Schwierigkeiten haben, sich in Ballungsräumen mit preisgünstigem Wohnraum zu versorgen. Also wenn selbst die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung nicht annimmt, dass es den Haushalt mit geringem Einkommen hilft, dann ist die Mietpreisbremse wohl von der Idee nicht so ganz richtig.
Wollen wir mal bei der Mietpreisbremse ganz kurz einen Schnitt machen, Herr Blaschek, und fragen Herrn Albers, was er dazu beitragen möchte, aus Hamburg.
Ja, hier ist Detlef Albers aus Hamburg.
Guten Abend.
Guten Abend. Ich bin Mitglied in zwei Baugenossenschaften und habe, und darum geht es, warum haben Sie eigentlich keinen Vertreter der sehr wichtigen, geradezu preisbremsenden Baugenossenschaften? Denn wenn die öffentliche Förderung, das wurde ja schon erwähnt, irgendwann ausläuft, dann wird ein privater Vermieter immer nur nach dem Markt die Preise für sich festlegen, für die Mieter festlegen. Und die Baugenossenschaften, die bleiben fair. Punkt.
Wir haben jetzt sehr viel schon über kommunalen, öffentlichen Wohnungsbau gesprochen. Das stimmt. Die Genossenschaften, die haben wir bisher ein wenig vernachlässigt in der Runde. Jetzt höre ich, da will schon jemand was zu sagen. Ich vermute, es ist Herr Kühl.
Ja, ich kann dem Hörer nur zustimmen. Ich halte die Genossenschaften für einen ganz wichtigen Player. Die haben eine ewig lange Tradition. Die haben ein gutes Geschäftsmodell. Sie sind völlig risikoavers. Also das heißt, es gehört zu ihrem Paradigma, es gehört zu ihren Regeln, dass sie nicht ins Risiko gehen, dass sie nicht spekulieren. Und was ganz wichtig ist, Genossenschaften haben unglaubliche Erfahrung mit Leben im Quartier. Das heißt, sie gucken über die Wohnung hinaus, weil die Genossenschaft sozusagen ein Quartier bildet. Und ich würde mich freuen, wenn sich heute mehr Menschen oder mehr Leute zusammentun würden, um genossenschaftlich Wohnungsgesellschaften zu gründen. Das passiert leider nicht mehr so häufig, aber es ist also vom Erfahrungsschatz, vom sozialen Gedanken her und vom unternehmerischen Konzept her, wie ich finde, ein total wertvoller Partner, um auch die Probleme, über die wir heute geredet haben, bezahlbaren Wohnraum in den Griff zu bekommen.
In den vergangenen Jahrzehnten war es doch auch so, dass wir von 3 Säulen gesprochen haben, von den privaten Eigentümern, den gewerblichen Wohnungsunternehmen und dann waren es die gemeinnützigen und die Genossenschaften als dritte Säule. Dass wir die gemeinnützigen jetzt nicht mehr haben, hat uns die Probleme auf dem Wohnungsmarkt durch die Verkäufe ja beschert. Aber ich gebe Ihnen recht, Herr Kühl, es ist tatsächlich so, dass Wohnungsbaugenossenschaften Gewähr dafür sind, dass sehr sorgfältig Neubau betrieben wird. Aber ich glaube, da muss es eine bessere öffentliche Förderung geben, damit die Anreize für weiteren Wohnungsbau auch wieder vorhanden sind.
Mhm. Herr Blaschek, jetzt sind Sie so ein bisschen außen vor als Eigentümervertreter, als Vermietervertreter.
Nö, er hat Zeit genug gehabt, finde ich.
Da wollen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, wer jetzt hier wie viel Zeit hatte.
Wir haben ja in Schleswig-Holstein eigentlich ein sehr, sehr gutes Einvernehmen mit dem genossenschaftlichen Verband und sind auch gemeinsam mit dem Mieterbund in der Offensive für bezahlbares Wohnen mit der Landesregierung. Und ich glaube, die Programme in Schleswig-Holstein jedenfalls, die sind gut für die Genossenschaft, die sind auch gut für die privaten Vermieter. Da ist ja die Erfahrung, dass diese im laufenden Mietverhältnis eigentlich die Miete nicht erhöhen, weil sie eben dieses Näheverhältnis zu den Mietern haben und da eigentlich die Auseinandersetzung gar nicht herbeiführen wollen, wenn es um 1-2 Euro mehr Miete gehen soll. Deswegen garantieren, glaube ich, auch die privaten Vermieter, die ja auch lokal vor Ort sich für ihre Häuser interessieren und einsetzen, sind Garantie für den stabilen Wohnungsmarkt.
Wir haben jetzt ein ganz weites Feld besprochen zu unserer Frage Wohnungsnot in den Städten. Wie lässt sich der Mangel beheben? Wir waren beim Thema Bauland. Wir waren beim Thema, wer soll es denn machen? Öffentlicher, kommunaler Wohnungsbau, Genossenschaften haben wir jetzt noch mit dazu genommen. Und unsere Hörerin Antje Grosse aus Hamburg möchte auch was zum Stichwort Genossenschaft sagen.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich möchte noch einen kleinen Beitrag dazu von mir geben. Und zwar gehöre ich zu der älteren Generation. Ich bin verwitwet und in meinem Kreis weiß ich, ich wohne in einer Genossenschaft, dass es dort ganz viel gibt. Meine Bemühung, um aus einem raulen Reihenhaus rauszukommen, in eine kleinere Wohnung zu kommen, scheitert daran, dass diese Miete für die Zwei-Zimmer-Wohnung sehr viel höher sein wird als die Miete, die ich hier bezahle. Und das, muss ich sagen, finde ich so komplett unsinnig. Denn wenn ich mir vorstelle, dass in diesem Haus ja wunderschön eine Familie mit Kindern wohnen könnte und ich nicht 4 Etagen für mich alleine brauche, dann denke ich, das wäre doch eine schnelle Möglichkeit, um gerade Familien mit Kindern zu einer Wohnung zu verhelfen. Das war mein Beitrag.
Vielen Dank dafür, Frau Grosse. Und den wollen wir so stehen lassen. Wir haben es jetzt 21.55 Uhr. Es geht zum Ende unserer Redezeit und da wollen wir jetzt noch einen kurzen Ausblick wagen. Morgen, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, im Kanzleramt geht es auch um bezahlbares Wohnen. Soll es gehen? Politiker sprechen dann mit Vertretern aus der Wohnungs- und der Immobilienwirtschaft und von Mieterverbänden. Die Schlussfrage jetzt an unsere Redezeitgäste mit der Bitte um eine kurze und prägnante Antwort. Frau Clausen, fangen wir bei Ihnen an. Was erwarten, was erhoffen Sie sich vom Wohngipfel morgen?
Also 60 Sekunden Begründung für die Vertretung des Mieterbundes zeigt für mich, dass der Wohnungsgipfel mit den falschen Akteuren vielleicht stattfindet. Jedenfalls sind es auf jeden Fall zu viele. Und ich gehe davon aus, dass Vertreterinnen und Vertreter der Nutzergruppen überhaupt nicht zu Wort kommen, wenn man in Sekundenlänge spricht. Also insofern sehe ich die Äußerungen heute, dass diese mindestens 100.000 sozialen Wohnungen gebaut werden sollen oder Fördermittel eingestellt werden sollen, als Lichtblick. Wage aber nicht zu hoffen, dass das beschlossen wird. Wir haben ja gesagt, 400.000 Wohnungen bräuchten wir, davon mindestens 100.000 Sozialwohnungen. Und Anhebung des Wohngeldes noch einmal wird nicht dazu führen, dass die Vermieter mit Preissteigerungen aufhören, sondern die Kommune wird dann nur in die Lage versetzt, Differenzen zu bezahlen, die sich der normale Verdiener auf dem Markt nicht mehr leisten kann. Und das sind alle Rentnerinnen, das sind die Alleinerziehenden, das sind alle Menschen mit Handicaps, die auch barrierefrei, barrierearme Wohnungen brauchen. Die sind gekniffen und da brauchen wir ein Umdenken.
Das aus Sicht der Mietervertreterin, Verzeihung. Schauen wir bei den Vermietern. Herr Blaschek, kurze prägnante Antwort auf die Frage, was erwarten Sie sich vom Wohngipfel morgen?
Ja, nicht so viel leider, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist, glaube ich, eine reine Showveranstaltung. Das hat Heidrun Clausen schon richtig dargestellt. Da werden Luftschlösser entworfen. Richtig ist aber, dass das Wohngeld angepasst werden soll. Ich glaube, das ist der richtige Weg, um der viel zitierten Krankenschwester in der Nähe des Krankenhauses, also des Arbeitsplatzes, Wohnraum bezahlbar zu ermöglichen. Wir haben gar nicht das Thema Baukosten angesprochen. Da könnte man sich die Politik ja mal verdient machen, indem sie die Grunderwerbsteuer wieder auf ein normales Maß senkt, wenn man niedrige Baukosten hat und Grund und Boden, da ist ja viel drüber gesprochen worden,
günstig erwerben könnte, dann könnte man auch den Wohnraum für günstige Mieten anbieten. Also ich glaube, das wäre ein ganz wichtiges Thema, über das sich die Politik mal auseinandersetzen müsste.
Und zum Schluss noch, Herr Kühn, was erhoffen Sie sich denn vom Wohngipfel?
Ich erwarte von dem Wohngipfel, dass er weitgehend das wiedergeben wird, was in der Koalitionsvereinbarung steht. Das ist nicht ganz schlimm, weil da ja schon eine Menge drin steht. Beim Wohngeld wird es so sein, das wird erhöht, das ist gut so. Es wird aber dort, wo die Märkte eng sind, den Mietern nichts nutzen, weil es dort in die Preise überwälzt wird. Also nur auf den entspannten Märkten nutzt es. Und ich hoffe inständig, dass man sich dem Thema Baulandmobilisierung widmet, weil das meines Erachtens wichtig ist, damit die Kommunen eine vernünftige Wohnungspolitik in der Zukunft in ihren Kommunen betreiben können.
Das ist das Schlusswort. Danke an unsere Diskussionsgäste und danke an alle Hörerinnen und Hörer, die uns von ihren Erfahrungen, von ihren Schwierigkeiten berichtet haben zur Frage Wohnungsnot in den Städten. Wie lässt sich der Mangel beheben? Und morgen ab 21.05 Uhr hören Sie an dieser Stelle hier auf NDR Info Logo, unser Wissenschaftsmagazin, dann mit dem Schwerpunktthema Mobilitätsmesse InnoTrans in Berlin. Wir vom Redezeit-Team wünschen Ihnen jetzt einen entspannten Abend. Ich bin Jessica Chmura.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.